Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen beim WeTalk, dem Videopodcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Mein Name ist Anna Staroselski und ich moderiere den WeTalk. Heute haben wir Josias Terschüren bei uns zu Gast.
Dankeschön, hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Er ist Theologe, Politikberater und Pastor und er engagiert sich seit vielen Jahren für die Stärkung der deutsch-israelischen Beziehungen und gegen Antisemitismus. Ehemals sogar aus Brüssel als europäischer Koordinator für die global tätige NGO Israel Allies Foundation, bevor er dann Bereichsleiter für Politik und Gesellschaft im Verein Christen an der Seite Israels wurde. Und in dieser Funktion bist du heute hier. Hallo, herzlich willkommen nochmal.
Hallo, danke schön.
Wir kennen uns ja schon lange, deswegen bleiben wir für das Gespräch beim Du.
Genau.
Super. Kurz zur thematischen Einordnung. Wir leben in Deutschland in einem Land, das von Kirchengeschichte geprägt ist. Und diese Geschichte hat auch einige Schattenseiten, Stichwort Antijudaismus, da werden wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen. Und heute ist Deutschland ein überwiegend säkulares Land, das immer mehr Kirchenaustritte auch zu verzeichnen hat. Und gerade in diesen Zeiten gibt es eine Organisation, die sich Christen an der Seite Israels nennt. Lieber Josias, erklär uns doch, wie es zu diesem Verein kam. Was war die Motivation, der Hintergrund? Wie und vielleicht warum wurden die Christen an der Seite Israels gegründet?
Ja, wir müssen zurückgehen ins Jahr 1998. Wir sind in einer Zeit, wo ganz einfach aus der Freundschaft zweier Männer diese Sache hervorgekommen ist. Es gab nämlich in Holland jemanden, der mit Theo Ellesat, dem Gründer von Christen an der Seite Israels, hier befreundet war. Der Mann hieß Karel van Oort und war der Gründer von Christinnen an der Seite oder Christinnen vor Israel, dem holländischen Zweig. Und das war sozusagen die Mutterorganisation. Die beiden waren miteinander befreundet und haben einen intensiven Produkteverkauf israelischer Produkte gehabt. Die Holländer zuerst und dann die Deutschen. Und Theo Ellesat hat das jahrelang gemacht, er war schon in seinen 70ern und schließlich haben die Holländer gesehen, da könnten wir doch mehr draus machen, als nur Produkte zu verkaufen. Es wäre wichtig, sich auch anders für Israel einzusetzen und dann haben sie überlegt, wer das leiten könnte und Karel van Oort hat gesagt, der Theo, der macht das. Und dann haben sie ihn so lange beackert, bis er zugestimmt hat und daraus ist Christen an der Seite Israels als Verein entstanden. Wir sind mit Israel zusammen am 50. Jahrestag, am 14. Mai 1998 gegründet worden. Das heißt, wir feiern seitdem zusammen Geburtstage und auch runde Jubiläen. Und hat also mit dem Produkteverkauf weitergemacht. Dann wurden humanitäre Projekte mit hineingenommen. Man hat angefangen, für humanitäre Zwecke in Israel zu sammeln und dorthin zu spenden. Vor allem in der Zeit der Intifada für die sogenannten Disraelis, also die Disabled Israelis, die halt unter Terror gelitten haben und körperlich in Mitleidenschaft gezogen worden sind als Opfer. Und dann hat man auch angefangen, Unterschriften zu sammeln und mit verschiedenen Solidaritätsaktionen sich deutlich in der Gesellschaft zu positionieren und an der Seite Israels zu stehen.
Also ich finde auch ganz interessant, dass du sagst, das ist quasi auch ein holländisches Produkt vielleicht gewesen. Jetzt heißt euer Verein ja Christen an der Seite Israels und ja, nicht Holländer oder deutscher Verein an der Seite Israels. Was ist dieser christliche Aspekt im Verein?
Ja, für uns, das macht uns aus. Also unser wir sagen selbst über uns, unser Name ist Programm. Wir sind Christen an der Seite Israels, nicht auf der Seite Israels. Das heißt, wir, an der Seite Israels ist Rechts- und Linksplatz, aber wir als Christen merken, als Christen und als Deutsche haben wir ein Mandat, sowohl, wie du schon angedeutet hast, kirchenhistorisch, als auch aufgrund unserer deutschen Geschichte, mit dem jüdischen Volk verbunden zu sein. Wir sind mit dem jüdischen Volk verbunden, theologisch und biblisch betrachtet ist das unzweifelbar so, auch als Christen. Und da sehen wir, wir brauchen einen neuen Ansatz, einen Ansatz der Freundschaft, einen Ansatz, der das pflegt, einen Ansatz, der das unterstützt. Und am Anfang war dann vor allem in der Gründergeneration, aber das tragen wir bis heute als Teil unserer DNA mit uns, der Einsatz für Holocaust-Überlebende, ein besonderes Herz. Anliegen.
Und wie würdest du sagen, was die Schwerpunkte eurer Anliegen sind oder eurer Arbeit?
Die können wir quasi auch aus dem Namen ableiten. Erstmal, wir versuchen als Christen auch Christen zu erreichen, weil du kannst dir vorstellen, wir Christen sind genauso gut wie Juden darin, ganz viele Meinungen zu haben und ein großes Spektrum. Viele Denominationen, nicht alle sind überzeugt davon, an der Seite Israels wäre unser Platz. Und das heißt, wir versuchen in Richtung der Gemeinde und Kirchen zu agieren, versuchen da mit Bildungsarbeit, Lehrarbeit wirklich auch hineinzuwirken in die kirchliche Sphäre. Dann haben wir ein Herz für das jüdische Volk und Israel und versuchen in die Richtung ganz viel zu machen, sowohl politisch als auch humanitär. Und als letztes sehen wir, dass der Einsatz für das jüdische Volk und auch der Einsatz für Israel immer im politischen Kontext eingebettet ist. Und deswegen sind wir auch gesellschaftlich und politisch aktiv. Das sind so die drei Säulen unserer Arbeit. Und darin sind wir mit humanitärer Hilfe aktiv, mit besagter Bildungs- und Lehrarbeit und dann aber auch in Richtung politischer Arbeit, wie gesagt. Und wir sind auch publizistisch und medial dann sehr aktiv. Wir haben eine eigene Zeitung, die quartalsweise herauskommt. Und so versuchen wir auf den verschiedenen Ebenen uns möglichst lautstark und konsequent für das jüdische Volk und den jüdischen Staat stark zu machen.
Mich interessiert jetzt gerade auch noch mal der Aspekt der humanitären Hilfe. Wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen, dass wir Spenden sammeln. Wir haben also eine breite Unterstützerschaft und wir sammeln Spenden, die wir dann nach Israel weiterleiten oder auch schon seit etwa 10 Jahren in die Ukraine, wo sehr, sehr viele Holocaust-Überlebende oft unter der Armutsgrenze leben. Und das heißt, wir waren dort mit Teams vor Ort. Wir helfen den Leuten mit ganz normaler Versorgung im Alltag. Wir schicken auch Teams hin, die einfach Beziehungen aufbauen. Wir haben ein Patenschaftsprogramm aufgebaut für Holocaust-Überlebende, damit nicht nur Geld regelmäßig fließt, was sie brauchen, sondern auch eine persönliche Beziehung zustande kommt. Wir machen Reisen dorthin, nehmen die Paten mit. Auf die Art und Weise merken wir auch immer wieder, und das kriegen wir auch immer wieder von den Holocaust-Überlebenden als Feedback, ihr seid für uns so ein Anker, so ein Licht im Alltag. Wir werden mal besucht, ihr habt uns nicht vergessen, ihr kommt als Deutsche und ihr segnet uns, das ist fantastisch. Und von daher waren wir auch an der Stelle dann, gerade als der Ukraine-Krieg begann, besonders herausgefordert, aber auch Gott sei Dank schon lange vorbereitet, konnten mit tausenden Hilfsbetten und auch mit Hilfsgütern vor Ort von Tag 1 an helfen. Wir haben Busse gehabt, die Leute auch aus den Kriegsgebieten rausgeschattelt haben. Und da Einsatz des Lebens sind unsere Mitarbeiter quasi auch dort an der Seite des jüdischen Volkes gewesen. Wir haben zusammen mit der Jewish Agency und anderen versucht, jüdischen Leuten auch zu helfen, die Aliyah machen wollten, nach Israel einwandern wollten. Auf die Art und Weise merken wir, wenn wir humanitär uns einsetzen, dann erreichen wir die Herzen und können unserem Auftrag und dem, was wir für wichtig erachten, wirklich gut nachkommen.
Also unglaublich wertvolle Arbeit auch, die ihr leistet. Die Kommunikation oder der Umgang, die Unterstützung und Zusammenarbeit mit Holocaust-Überlebenden, was kannst du uns da für Eindrücke vielleicht mit uns teilen? Also welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Weil das ist sicherlich nochmal was ganz Besonderes, wenn Menschen aus Deutschland Shoah-Überlebende in Israel unterstützen wollen.
Absolut. Bei uns macht das die Anemone Rüger, die selbst fließend Russisch spricht und ein Herz für Holocaust-Überlebende hat. Ich kenne niemanden sonst, der das so auf dem Herzen trägt. Und wir merken, es ist ja erst seit einigen Jahrzehnten überhaupt so, dass Holocaust-Überlebende angefangen haben, diese Zeit für sich aufzuarbeiten und damit auch sehr öffentlich umzugehen. Da merkt man, dass es am Ende ihres Lebens eine Sache ist, die einfach nochmal hochkommt und aufgearbeitet werden möchte. Und an der Stelle sind für uns die wesentlichen Überschriften Würde und Versöhnung. Wir wollen helfen, ihnen ein Stück Würde zurückzugeben. Wir wollen Versöhnungsarbeit leisten und wir glauben, dass wir als Christen und als Deutsche da eine wunderbare Möglichkeit haben, ein Stück dieses Lebenskapitels nochmal mit ihnen zusammen zu Ende zu schreiben mit einer positiven Note. Und das ist unser Wunsch, solange es Holocaust-Überleben noch unter uns gibt, als Deutsche ihnen etwas zurückzugeben und ihre Würde zu achten, sie zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wir als Deutsche, wir als Christen, wir haben sie lieb, wir unterstützen sie, wir helfen ihnen ganz konkret, praktisch, aber auch von Herzen fürsorglich. Und da sehen wir unsere Aufgabe drin.
Das ist ein sehr schönes Anliegen, wie ich mich persönlich finde. Kommt es kommt es entsprechend an oder gibt es manchmal Skepsis? Habt ihr sowas schon?
Also erfahren? Anfänglich sicher, aber mittlerweile sind wir vor allem in der Ukraine da wirklich auch in der jüdischen Gemeinschaft und Community einen Begriff. Wir unterstützen auch Holocaust-Überlebende in Israel gemeinsam mit anderen christlichen Partnern und von daher ja, das kommt an und das merkt man dann auch.
Sehr schön. Ich hatte es vorhin kurz angerissen, sozusagen als christlicher Verein, steht auch auf eurer Webseite und ist auch euer Anliegen, sich mit der Aufarbeitung der Schattenseiten vielleicht der Kirchengeschichte auseinanderzusetzen. Wie geht ihr damit um? Wie arbeitet ihr an die Antijudaismus in der Kirchengeschichte auf?
Es ist ja schon viel passiert. Beide tradierten Kirchen haben ja entsprechend auch schon viel vorgelegt, sowohl der Vatikan als auch die EKD mit dem Synodalbeschluss von 1980. Das heißt, dass auch theologisch eine Menge geschehen. Wir versuchen an der Stelle, diese Bestrebungen zu unterstützen und weiterzutragen, weil wir denken, es ist auch in der Christenheit eben eine große Frage, nicht im Rückblick, sondern im Hier und Heute, was im Hier und Heute unser Auftrag ist. Ich denke, an der Seite solidarisch mit dem jüdischen Volk zu stehen im Kampf gegen Antisemitismus, das ist soweit in Deutschland, Gott sei Dank, mittlerweile ein relativer No-Brainer. Aber der Einsatz für Israel, Solidaritätsbekundung mit Israel, das ist schon eine große Frage für viele Christen, die auch theologisch nicht leicht zu beantworten ist. Nicht an sich, sondern die Frage, wie sollen wir als Christen unser Verhältnis zum Staat Israel ausdrücken? Und an der Stelle versuchen wir theologisch zu arbeiten, aber auch dann viel historische Aufklärungsarbeit zu leisten, zurückzublicken in die Zeit des Ersten Weltkrieges, wo ja die meisten Dinge im Nahen Osten und in Bezug auf Israel auch ihr Fundament und ihre grundlegenden Dinge gefunden haben. Und in diese Zeit versuchen wir zurückzugehen und zu beleuchten, was sich daraus ableitet, was bis heute Konsequenzen hat, auch politischer Art.
Ja, sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt an deine Vereinsarbeit zurückdenkst, gibt es bestimmte Highlights vielleicht, die du ganz toll fandest oder die dich geprägt, beeinflusst haben, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Absolut. Also eins habe ich ja schon angesprochen, die Ukraine-Situation. Das war ein trauriger Anlass, aber wir haben solch eine Solidaritätswelle gemerkt, die ging ja durch die ganze deutsche Bevölkerung quasi durch, aber die haben wir auch bei uns als Werk wahrgenommen. Die Spenden sind gesprudelt und wir konnten sehr schnell und sehr unbürokratisch Teil der Hilfsanstrengungen sein. Auch hier in Deutschland, wo wir jüdische Gemeinden unterstützen konnten, die vor Ort Leute aus der Ukraine aufgenommen haben, das war ein absolutes Highlight. Da war so eine Dynamik drin und man hatte die Möglichkeit, aktiv praktisch mitzuhelfen. Das gibt einem sofort was. Ja. Das ist sehr sinnstiftend und erfüllend. Und dann
Ich glaube, dass also zu der Zeit, kann ich mir vorstellen, gab es sehr viele Menschen, die was tun wollten, aber nicht genau wussten, wie.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und dann sagen zu können, wir sind schon da. Wir müssen nicht erst jemanden hinstecken und was anfangen, sondern wir haben die Kontakte schon. Die Rabbiner und jüdischen Gemeinden haben unsere Shuttle-Services angerufen, wenn sie Leute hatten, die feststecken. Wow. Und das heißt, es war wirklich wo wir gemerkt haben, der Invest hat sich gelohnt und wir sind jetzt wirklich da, dass wir praktisch in der Notsituation helfen können. Was Wunderbareres gibt es fast gar nicht. Und wenn ich darf, noch von der persönlichen Seite, ein zweites Highlight für mich war, in dem Kontext habe ich bei einer Tochterorganisation vorher gearbeitet und da war ich eingeladen zum Christian Media Summit nach Israel.
Welche Tochterorganisation?
Die heißt Initiative 27. Januar. Und wir waren beim Christian Media Summit und eingeladen in die Residenz des israelischen Präsidenten. Und noch am Vorabend saßen wir zusammen mit der Konferenzgemeinschaft und haben gegessen. Und ich habe erzählt, wie ich als Deutscher Motivation schöpfe für die Arbeit, die ich tue, und habe ein Zitat aus dem Propheten Jesaja vorgelesen an dem Abend. Das ist relativ ungewöhnlich gewesen, weil ich kannte die ganzen Leute noch gar nicht. Ja. Ich will es jetzt auch einmal vorlesen, okay, weil daraus hat sich was Interessantes entwickelt. Das heißt, die Söhne derer, die dich beugten, kommen nun gebückt zu dir. Die dich verspottet haben, bücken sich nun zu deinen Fußsohlen hin. Sie nennen dich Zion Yahwehs, Stadt, die dem Heiligen Israels gehört. Und ich habe gesagt, damals beim Essen, Jesaja sagt, die Söhne deiner Unterdrücker werden zu dir kommen und sie werden sich vor dir beugen und sie werden dich anerkennen als das erwählte Volk Gottes. Und wir wissen, dass in der Zeit des Nationalsozialismus wir als Deutsche die Bedrücker waren. Und wir waren diejenigen, die daran gearbeitet haben. Es gab in Deutschland ein Entjudungsinstitut, was versucht hat, die Bibel zu entjudaisieren. Und mir gibt es Motivation zu sehen, dass Jesaja schon vor tausenden von Jahren gesagt hat, die Söhne deiner Unterdrücker, die werden kommen und sie werden sich vor dir niederbeugen. Und dann gab es in der Residenz des Präsidenten in Israel, war gerade politisches Chaos in der Regierungsbildungszeit, Rivlin hatte etwas Verspätung, eine Pause. Und dann kam jemand auf mich zugerannt und hat gesagt, Josias, was du gestern Abend erzählt hast, das musst du hier nochmal erzählen. Bereite dich vor, in 30 Sekunden kommt dein Auftritt in der Residenz des Präsidenten. Und dann durfte ich das in der Residenz vorlesen und ich habe mich dann niedergekniet, so wie Jesaja sagt, dass die Söhne deiner Bedrücker sich niederknien werden. Und es war so ein Moment der Versöhnung. Hinterher sind Holocaust-Überlebende aus dem Publikum zu mir gekommen. Wir lagen uns Tränen überströmt in den Arm. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und das war so ein Highlight, das war bislang noch nicht zu toppen.
Ich glaube, das vergisst man nicht so schnell. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Ja, also man sieht auch, wie viel Kraft Worte und so eine biblische Geschichte auch haben kann.
Absolut.
Ja. Also echt beeindruckend, toll. Vielen Dank fürs Teilen.
Ja, gern.
Ja. Es ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen schwierig, mit meinem vorgefertigten Programm hier weiterzumachen, aber es wird mich trotzdem interessieren, weil ich euren Verein einfach so spannend finde. Gibt es Herausforderungen vielleicht auch, mit denen ihr euch konfrontiert seht bei eurer Arbeit?
Ja, eine Menge. Okay. Ich denke, ganz klassische Herausforderungen, die man mit jedem Verein hat. Ja. Wie erreicht man seine Basis besser und so weiter und so fort. Aber ich denke, die größte Herausforderung sind für uns Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben und das gut meinen, aber übers Ziel hinausschießen und damit Schubladen bedienen, die uns als Stereotypen anhaften. Wenn man den Namen Christen an der Seite Israels liest, dann merke ich immer wieder, gerade im politischen Raum, dann gehen diese Schubladen sehr oft auf und man wird reingesteckt als ein fundamentalistischer Fanatiker oder ich weiß nicht. Und es mag solche Leute geben, aber wir bemühen uns nach Kräften, da nicht dazu zu passen.
Ja, und oder auch, dass Leute vielleicht glauben würden, ihr würdet Menschen missionieren wollen.
Das ganz ist ja genau. Ganz genau, ist auch nicht unser Ansatz. Ja. Unser Ansatz ist, wir wollen das Herz des jüdischen Volkes berühren. Wir wollen Versöhnung leisten, wir wollen echte Freundschaft leben. Und von daher, ja, das sind so, glaube ich, die größten Herausforderungen, wo Leute, die es eigentlich gut meinen, manchmal übers Ziel hinausschießen, dann solche Stereotype bedienen, mit denen wir uns dann auch konfrontiert sehen.
Zum Thema Freundschaft mit dem jüdischen Volk und die Seele und das Herz berühren. Was sind denn eure aktuellen Projekte oder was steht denn künftig an? Ihr habt, glaube ich, einen Israel Summit geplant.
Genau.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Wir planen am 9. November, wo zum 85. Mal sich das Gedenken an die Reichspogromnacht jähren wird, planen wir am 9. und am 10. November einen Israel Summit Berlin. In dem Zuge wollen wir 2 Tage lang hier in Berlin versuchen, eine Möglichkeit dafür zu schaffen, eine Plattform dafür zu schaffen, dass Christen aus Gemeinden, aber auch aus der Wirtschaft, aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft nach Berlin kommen können, mit Politikern und Diplomaten zusammenzukommen. Weil wir merken, wir können als Christen viel mehr Beitrag dazu leisten und das ist unsere Hoffnung, konstruktiv Bemühungen um echten Frieden im Nahen Osten zu unterstützen. Und da wollen wir zum einen am Donnerstagabend einen Gedenkabend machen, wo wir auch eine Tora-Rolle stiften wollen im Gedenken für die jüdische Gemeinde in Halle als Ausdruck von ganz praktisch aktivem Gedenken. Und am Freitag wollen wir dann auf die Abraham-Abkommen eingehen, weil wir der Meinung sind, dass die Abraham-Abkommen ein wirklicher Pfad zu echtem Frieden sein können. Und da wollen wir dafür werben, das noch stärker in den Fokus deutscher Außenpolitik zu nehmen.
Wie können sich Interessierte wie kann man daran teilnehmen?
Man kann daran teilnehmen, gerne auf unserer Website, okay. csi-aktuell.de. Dort findet man direkt, wenn man raufkommt, kommt ein Pop-up. Also man kann es gar nicht verpassen. Es sind noch ein paar Plätze, freilich mehr viele, aber es ist noch möglich, sich anzumelden.
Klingt nach einer super Gelegenheit, auf spannendes Programm. Ja, tatsächlich sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Lieber Josias, ich danke dir vielmals für das wirklich tolle, interessante Gespräch und die spannenden Einblicke. Danke, dass du hier warst. Und das war wieder eine Folge WeTalk des Videopodcasts der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie Gespräche wie dieses nicht mehr verpassen möchten und mehr über die Werteinitiative erfahren wollen, dann schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei, abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns in den sozialen Medien. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war WeTalk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.